Ja, auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Und ja, meine Aufgabe ist es, einen kleinen Impuls zu geben. Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, ich weiß nicht, ob du, ist unser Thema. Und dazu ist mir ein Text eingefallen, der es in sich hat und der sich so anhört, Markus 16, 14 bis 20. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, aber wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber denen, aber die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Und nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer schon mal evangelisiert hat, weiß, wie nötig und wie wichtig das ist, dass wir seine Kraft da einfach brauchen. Und das ist das Vermächtnis hier, dass er seinen Jüngern gegeben hat. Das ist der Auftrag, das Vermächtnis, aber auch die Zusage, die Verheißung an seine Jünger. Und ich möchte euch kurz, dauert ungefähr 42 Minuten und 30 Sekunden, so vier Gedanken dazu weitergeben, die mir dazu gekommen sind. Wir haben einen wunderbaren Herrn, wir haben einen großartigen Auftrag, wir haben eine grandiose Ausrüstung. Und was machen wir jetzt damit? Das war der vierte Gedanke. Was sollen wir jetzt tun? Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben einen großartigen Herrn. Ihr wisst es, ich weiß es, nachösterlicher Text. Das Thema Auferstehung ist noch ganz, ganz frisch. Und wir glauben an Jesus, den Auferstandenen. Jesus lebt. Das ist sowas von großartig, das ist sowas von fantastisch, dass der Tod besiegt ist. Eigentlich müssten wir mit so einem ständigen Grinsen durch die Gegend rennen, weil wir gehören zur GmbH Gottes, zur Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und wir sind einfach nicht tot zu kriegen. Ich weiß, dass der Tod der letzte Feind ist. Ich weiß, dass er immer noch eine reiche Ernte einfährt, jetzt gerade durch diesen ganzen Terror, durch dieses Unwesen. Es wird noch an vielen Gräbern geweint werden, das ist alles klar. Aber das ist nicht das Letzte. Wir blicken nach oben und nach vorn. Ein Pastor hält eine Bibelwoche in Südafrika und über die Ewigkeit, über die Hoffnung der Christen. Und dann sagt er so ein bisschen proklamatisch, das Leben liegt vor uns. Da steht ein 90-Jähriger auf und sagt, jawohl, das Leben liegt vor uns. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und das ist so großartig. Wir kennen, also wir müssten eigentlich uns ständig irgendwie so in der Tiefe des Herzens freuen. Und mit diesem Grinsen habe ich schon gesagt. Aber die Jünger hier, die hatten ganz andere Probleme. Die haben nicht gegrinst, die haben eine Herzkrankheit gehabt. Da steht Sklerokardia. Jesus schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, weil sie nicht geglaubt hatten, dass er lebt, weil sie nicht geglaubt hatten, dass er von den Toten auferstanden ist. Und man kann auch wirklich immer wieder mal im Zweifel untergehen, im Sturm der Verzweiflung, im Unglauben und so weiter. Im Matthäus-Evangelium steht in diesem österlichen Bericht Folgendes, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. die haben es verstanden, die haben ihn angebetet und dann steht da so nebenbei und einige zweifelten. Und ich bin so froh, dass Jesus die Zweifler nicht links rausgewunken hat, so nach dem Motto, euch kann ich nicht gebrauchen, sondern er hat sie alle gesandt für diesen wunderbaren Evangelisationsauftrag. Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Auferstandene ist die Grundlage. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Und darum fürchteten die römischen Cäsaren auch so sehr die Christen, weil sie weder Tod noch Teufel fürchteten. Und wenn man einen Menschen nicht mehr mit dem Tod bedrohen kann, dann hat man die Macht über ihn verloren. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Jesus lebt. Und ihm ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Und er hat diese Autorität, diese Vollmacht auf seine Jünger gelegt. Wir treten auf in der Autorität des Allerhöchsten. Auch wenn wir evangelisieren, wir sind immer zu viert. Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich. Also wir kommen mit der Autorität des Allerhöchsten her. Mir macht Evangelisieren eigentlich relativ viel Spaß. Ich glaube, dass Gott mir da auch eine Gabe gegeben hat. Und ich habe auch positive Erfahrungen im Gespräch mit Menschen gehabt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber immer wieder bekehren sich mal so ein paar im Laufe eines Jahres. Der Egi Vogt ist auch da. Der hat vor kurzem mal im Christsein heute einen Artikel geschrieben und dann hat mich das Baff ein bisschen doch vom Stuhl gehauen, dass er geschrieben hat, wenn ich es richtig erinnere, eine Bekehrung in einer Gemeinde in einem Jahr. Das muss anders werden, ihr Lieben. Es muss anders, ist viel zu wenig. Aber wir können es ja nicht machen. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns. Der Geist, der Jesus am Ostermorgen von den Toten auferweckt hat, der lebt in uns. Und er möchte durch uns Menschen erreichen. Jesus hat mal seinen Jüngern eine Zusage gegeben, die sie schwindelig gemacht hat und die in Johannes 14, Vers 12 steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun. Das bezieht sich natürlich nicht auf Karfreitag und Ostern. Die ich tue, und er wird sogar noch größere tun. Er wird noch mehr Möglichkeiten haben als ich in den 3 Jahren, als ich hier auf dieser Erde war. Und die haben das wirklich geglaubt. Da bin ich von überzeugt. Ich möchte ein Beispiel erzählen von einem jungen Mann, Student namens Scott. 1967, schon ein bisschen her, nahm der an einer Tagung von Campus für Christus in Kalifornien bei Campus für Christus teil über das Thema persönliche Evangelisation. Gegen Ende der Woche sollte das theoretisch Gelernte dann umgesetzt werden. Vielleicht machen wir das gleich auch noch, die Sonne scheint. Und davor hatte der Scott ziemlichen Bammel. Dr. Bill Bright, der Präsident von Campus, lehrte am Tag vorher, welche Power und welche Ausrüstung uns Gott gegeben hat für diesen Einsatz, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, und dass wir uns von ihm erfüllen lassen können. Dann geht's los. Und er konnte schlecht schlafen, er hatte Bammel, er schlüpfte nachts um 1 Uhr aus dem Bett, zog sich an, setzte sich unter eine Palme und er spürte, dass Gott zu ihm redet, gib doch mein ganzes Leben in meine Hände, stell dich doch ganz unter die Herrschaft des guten Heiligen Geistes. Er spürte irgendwie, dass Gott das von ihm wollte, er hat sich geöffnet, er fing an zu beten. Und dann hat er eine Erfahrung gemacht, die außerhalb dessen lag, was er bei diesem Seminar so gehört hatte. Zuerst fühlte er, wie ein Kraftstrom durch seinen ganzen Körper ging. Ein warmes, prickelndes Gefühl hat ihn so erfüllt. Er hat es noch nie so erlebt. Gleichzeitig kam so ein ganz tiefer Friede in sein Herz und der Wunsch in ihm auf, Gott anzubeten, er fing an und dann betete er in anderen Sprachen. Er betete eine Stunde da in anderen Sprachen. Und nachdem er so eine Stunde gebetet und in der Anbetung gewesen ist, da hat er die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Und er las und er las und er las. Und das wurde alles total lebendig. So, und jetzt kam der Einsatz am nächsten Morgen. Und sie sollten zu zweit los. Und sein Studentenfreund, der hatte sehr viel Angst. Und sie sollten an einen südkalifornischen Strand unter Tausenden von braun gebranntem, öligem Fleisch, die lagen da alle so da rum, da sollten sie dann evangelisieren. Und dann hat Gott dem Scott nach einer kurzen Zeit, nach einer halben Stunde Einsatz, Einblick über das Leben von diesen Menschen gegeben. Er konnte ihnen sagen, wo sie verletzt waren, er konnte ihnen sagen, welche Schuld sie hatten. Und am Ende des Einsatzes hat er 12 junge Leute zum Glauben an Jesus geführt. Und wir einen im Jahr in Freifangischen. Also so, das, man weiß ja nicht, wie man das so nennen soll, ob das eine Geistestaufe war oder eine Geisterfüllung oder eine Geistesbevollmächtigung, aber es war vollmächtige Evangelisation. Ein zweiter Gedanke, wir haben wunderbaren Auftrag. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir sollen predigen. Und da steht ein ganz starkes Wort im Grundtext, das bedeutet so viel wie herolden, laut proklamieren. Durch Bünde gehen und durch Fulda und durch Remscheid mit einer Glocke, so wie das die Boten des Königs früher gemacht haben. Ich habe euch eine Nachricht zu verkündigen, die habt ihr so noch nie gehört. So, das steht da. Und denn es geht um die Proklamation. Es geht um auch eine lautstarke, ein lautstarkes Bekenntnis. Nicht so schüchtern sein und sagen, hey, es gibt einen wunderbaren Gott. Einen Vater im Himmel. Ich weiß nicht, es wird mich auch sehr interessieren, wie ihr alle so zum Glauben gekommen seid. Mich hat es erwischt am 20. April 1975 um 11 Uhr in einem kleinen Zimmerchen in Marburg. Bin ich auf meine Knie gegangen, 3 Jahre am Suchen gewesen, jeden Abend in der Haschpinte, war in der Ausbildung zum Krankenpfleger und dann gab mir jemand ein Buch, sollte ich zum Wochenenddienst kommen. Und mein Organisationsfehler, bin ich wieder nach Hause gegangen, habe das Buch um 7 Uhr angefangen zu lesen. Das würde durch jede theologische Prüfung, das wird zensiert werden, alter Planet Erde, wohin? Von H. Lindsay über die Offenbarung. Und zum Schluss stand da ein Gebet drin. Und ich bin da nach 3 Stunden auf meine Knie gegangen, habe gesagt, also Gott, wenn das stimmt und wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich war 19 Jahre alt. Und dann kam er. Und wie? Also ich bin in so einen Glutofen der Liebe Gottes reingekommen, wie das Luther mal gesagt hat. Und ich hatte mit dem Vater nie Probleme. Wenn Gott eine Mutter gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht schon eher ein bisschen. So, aber man kann da auch heil werden, auch an Gottesbildern. Ich habe Gott G-O-T-T nur positiv erlebt, nur positiv, bis heute. Es hat mir jemand gesagt, der Beruf des Pastors ist so herrlich. Ja, und dann hat er noch gesagt, wenn es die Gemeinde nicht geben würde. Aber ich kann's so eigentlich nicht sagen. Also ich bin dankbar, dass ich ein positives Bild auch noch von Gemeinde habe, nach 32 Jahren. Okay, also wir dürfen mutig sagen, nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben. Die Erlösung durch sein Blut. Hört, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Christus uns zugut. Wisst ihr was, man kann das sogar üben, in 5 Minuten über 3 Fragen nachzudenken. Wer war ich, bevor ich Christus kennenlernte? Wie bin ich zum Glauben gekommen? Und wie erlebe ich ihn heute? Lernt das mal auswendig. Schreibt euch das mal auf. Vielleicht könnt ihr es auch sofort abrufen. Aber ich glaube, der Heilige Geist, wenn wir das so drin haben, der liebt das, dann dieses zu benutzen, da anzuknüpfen, weil er weiß, wir sind alle Zeit bereit zur Verantwortung von der Hoffnung, die in uns ist. Und ja, und dann kann man die Menschen auch zum Glauben führen, wenn man sein Zeugnis gesagt hat. Das ist doch nicht die Aufgabe von Pastoren und Evangelisten alleine. So, da will sich einer bekehren. Ja, ich gebe dir mal die Telefonnummer meines Pastors. Also das muss doch jeder Christ, der so ein paar Jährchen mit Jesus unterwegs ist, so selber dann machen können. Also eine Hilfestellung geben können, kurz das Evangelium erklären können und dann einen Menschen zum Glauben führen können. Ich bin froh über eine Aktion, die von unserem Bund jetzt so im Anlaufen ist. 42 Tage für meine Freunde, stammt aus der Schweiz, wir haben es ein bisschen abgeändert. Wir machen in Fulda da mit. Das ist so eine Schulung, wie man missionarisch leben kann und wie man die Freunde gewinnen kann. Da gibt es auch ein Schulungsheft. Ich möchte euch ermutigen, da einfach auch aufzuspringen auf diesen Zug. Glaube ist was Großartiges. Ich habe auch schon mit Leuten geredet und habe gesagt, ich kann dir mal zeigen, wie man eine transzendentale Erfahrung macht. Wollen wir mal zusammen beten? So. Also wir haben jetzt eine Frau aus Pakistan, die hat sich bekehrt letztes Jahr. Und Bettina und ich, sie kam mit Studenten in den Gottesdienst, sie hatte an der Hochschule studiert. Wir kamen ins Gespräch und dann haben wir, Bettina und ich, einfach mal für sie gebetet, haben ihr die Hände aufgelegt. Und dann ist sie da so mit der Liebe Gottes in Berührung gekommen, dass sie uns ein halbes Jahr später gesagt hat, also ihr müsst allen Muslimen die Hände auflegen. Die kommen zu Tausenden zum Glauben, weil sie die Liebe Gottes so erleben, wenn man für sie betet. Und dann haben wir sie im Mai getauft, da hat sie eine Vision im Taufwasser, das war wirklich Weihwasser. Also die hat den Himmel offen gesehen, hat gesehen, wie Jesus auf sie runterguckte und ganz freundlich und lächelnd. Und dann kriegt sie einen Weinkrampf im Taufwasser. Bettina und ich haben sie zusammen getauft und kriegte sich gar nicht mehr ein von dieser Liebe Gottes. Also wir sollen predigen, wir sollen taufen. Ihr lieben Evangeliker, wenn ihr ein Taufbecken im Gemeindehaus habt, lasst doch das Wasser rein und lasst es immer drin. Ja? Also ein bisschen Temperatur anpassen und wenn sich dann sonntags jemand bekehrt, sofort rein da. Also das ist doch was Großartiges, vor Gott und seiner Gemeinde zu bekennen, der alte Röhle ist beerdigt im Taufwasser. Und jetzt darf ich neu sein und neu leben unter der Herrschaft Christi. Taufen ist was Großartiges. Das Dritte, jetzt wird spannend. Eigentlich kommen wir jetzt erst zu unserem Thema. Wir haben eine großartige Ausrüstung. Und manche sagen ja, wenn es so am spannendsten wird, soll man aufhören, damit die Leute dann weiter neugierig bleiben. Aber das wäre hier fahrlässig. Und ich möchte jetzt auf diese Ausrüstung mal zu sprechen kommen. Der Theologe Paul Schütz, der hat mal zu diesen Versen Folgendes gesagt, die jetzt kommen. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Paul Schütz hat gesagt, man erschrickt über der dünnen Wassersuppe, vor der man heute als Christ oft zu Tische sitzt, wenn man an die Realität denkt, die einst die christliche Existenz darstellte. Sie besaß eine so starke Dichtigkeit, dass alles außerchristliche Leben schemenhaft neben ihr zu stehen kam und verblasste. Denn hier war eine neue Welt sichtbar geworden, hier brach eine zweite neue Schöpfung durch die alte hindurch. Paul Schütz. Ganz kurz zu den Zeichen. Das erste Zeichen, Dämonenaustreibung. Ich hörte vor einiger Zeit zufällig am Radio ein Interview mit einem katholischen Geistlichen. Und das Thema war Exorzismus, Teufelsaustreibung. Und bei diesem Gespräch fand ich so interessant, dass der Redakteur so eine Mühe hatte, ernst zu bleiben. Also der war dauernd irgendwie, so ein bisschen hatte so was Spöttisches in seinen Fragen drin, so nach dem Motto, man kann doch heute nicht mehr an sowas Finsteres glauben, was ins Mittelalter gehört. Aber der katholische Geistliche hat sich wacker geschlagen und ich habe den Eindruck, das hat heute keiner mehr so auf der Rechnung und auf der Platte, dass es sowas auch gibt. Und doch hat man gerade heute den Eindruck, wenn man in den Nahen Osten guckt, dass der Teufel da einen Gulli aufgemacht hat. Das können wir überhaupt nicht verstehen, was die ISIS da treibt. Und dahinter stehen Mächte. Und ich bin vor kurzem mal auf Matthäus 4 gestoßen. Da habe ich ganz zufällig diesen Vers gesehen. Und die Kunde von ihm erscholl in ganz Syrien. Und da habe ich gedacht, hey, das war ja schon mal so. Und seitdem bete ich, wenn ich für Syrien bete, darum, dass die Kunde von ihm in ganz Syrien erschallt. Und dass ich rufe den Namen Jesu über Syrien aus, über der ISIS aus, über den Christen aus. Wir haben es da mit Mächten zu tun, weil das sind Mörder. Und das ist völlig fanatisch und das geht nur, wenn man da geistlich dran geht. Hat jemand schon von euch mal einen Exorzismus miterlebt? Ein paar. Also es ist mir immer wieder begegnet in 32 Dienstjahren, nicht jeden Monat, nicht jedes Jahr. Aber ich habe erlebt, dass es Teufel und Dämonen gibt. Und ich habe mich immer gewundert, wie schnell, vielleicht hatte ich auch nicht so die hartnäckigste Sorte, wie schnell die, wie man die rauskriegt aus dem Leben eines Menschen, wenn man geistlich das anpackt. Und das gibt's heute. Und wisst ihr, manche Christen haben ja auch Angst davor, aber der Sieger in diesem geistlichen Kampf steht schon lange fest, Jesus Christus. Christen, die sich vor dem Teufel und seinen Dämonen fürchten, sind, glaube ich, noch nicht ausreichend evangelisch belehrt. Also im Neuen Testament ist der Teufel auf dem Rückmarsch. Blumhardt hat von Aufräumarbeiten gesprochen. Es ist wirklich so, dass der Teufel flieht. Er muss fliehen, wenn man die Autorität ergreift, die Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Zum Beispiel mit Bibelworten wie Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Bösen zu zerstören. Und dann muss er gehen. Naht euch zu Gott. Dann flieht der Teufel von euch. Okay, Dämonenaustreibung. Sprachengebet. Ich finde, da braucht man keine Angst vorhaben. Ich habe es mal in der stillen Zeit empfangen, 1995, glaube ich. Ich wollte mir nie die Hände auflegen lassen, aber heute sehe ich das auch ein bisschen cremiger. Aber ich fand es dann auch ein bisschen lustig, weil ich habe es mir immer gewünscht und dann habe ich da irgendwie eine Anleitung gefunden, habe es mal probiert und ich gucke gerne Western und halte immer bei den Indianern meistens. Und dass das Sprachengebet, das hört sich indianisch an. Shanawahia, Keshewaki, Sheshehe. Also wenn ich mal durch so ein nordamerikanisches Reservat ziehen würde, vielleicht Kiowa oder Comanche, keine Ahnung. Ich fand es aber, Gott hat Humor. Gott hat Humor und mir hilft es. Mir hilft es in meiner Gebetszeit. Mir hilft es, Kraft zu tanken. Ich habe mal ein Jahr lang biblischen Unterricht mit einem geistlich behinderten Jungen gemacht. Und den Heiligen Geist habe ich ihm einen Föhn beigebracht. Ich habe einfach einen Föhn angestellt und habe den mal angeblasen. Also so, um ihm das verständlich zu machen. So eine frische Brise oder wie ein Staubsauger, der die Dinge klarer macht. Ich weiß nicht, vielleicht sind eure Erfahrungen ähnlich, wenn ihr an der Stelle Erfahrungen habt. Also Paulus wünscht jedem Christen die Gabe. Wir wissen ja, dass wir die Gaben nicht können sie nicht vermitteln. Also ich würde jedem hier das sofort würde ich ihn eintunken. So, aber das geht ja nicht. Aber wir können drum beten und das macht Spaß. Das ist was Kräftiges. Ein drittes: Schlangen aufheben. Das gehört mit zu dieser Dämonenkiste. Das, was Paulus erlebte auf Malta, der wurde von einer hochgiftigen Schlange gebissen. Und dann hat er sie abgeschüttelt, die fiel ins Feuer und verbrannte und die Leute sind zum Glauben gekommen, weil man stirbt immer nach so einem Schlangenbiss. Und da gibt es so viele schöne Beispiele aus der Missions- und Kirchengeschichte. Wir hatten vor 14 Tagen Open Doors bei uns in Fulda Und da war ein Bild von einem nigerianischen Christen in Nigeria. Und Hartmut Nitsch hat also Nordkorea und Nigeria, hat ein Bild gezeigt von einem jungen Mann. Die ISIS kam in seinen Ort. Er war am Schlafen. Und die kamen in sein Haus rein, haben ihn auf der Erde geschmissen und haben ihm versucht, den Kopf abzuschneiden. Er hatte riesige Wunden hier und haben sie in seinem Blut liegen lassen, sind ins nächste Haus. Und das Bild, also das ging schon sehr unter die Haut. Und was macht er? Der steht auf, dieser Mann, der Christ, und rennt hinter der ISIS her und die denken, sie säen einen Geist und gehen stiften. Also so Bewahrungswunder, Schlangen aufheben. Ludwig Ingvar Nommensen setzt seinen Fuß auf die Insel Sumatra und sagt Folgendes. Ich beginne hier einen Kampf, den Jesus schon gewonnen hat. Und als er gestorben ist, da waren 200 Bataks Christen. Also das ist so die Haltung. Bitte? 200.000, da fehlen noch 3 Nullen, ja genau. Ja. Okay, Schlangen aufheben. Ich glaube, das ist auch das, was Jesus in Lukas 10, 19 seinen Jüngern zuspricht. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen, auf alle Schlangen und Skorpionen und über alle Gewalt des Feindes. Das ist unser evangelischer Standpunkt. Und nichts wird euch schaden. Und wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, an das, was so alles schiefgelaufen ist, erinnere du ihn doch an seine Zukunft, Feuersee und so. Dann geht das schon. Oder wenn du mal richtig Anfechtungen hast, fang mal an zu evangelisieren. Das wird er sich merken. Das mag er überhaupt nicht. Also tu mal was Geistliches, wenn du Anfechtungen hast. Dann gibt es noch so sehr etwas Tödliches. Trinken, was hier steht. Noch ein Beispiel, auch aus der Geschichte, letztes Jahr 1000, ist noch nicht so lange vorbei. Russischer Christ unter der Zeit des kommunistischen Regimes steht vor Gericht, ist in einem Raum. Und zwar sind da zwei Polizisten drin, ein Arzt, ein Hund und auf dem Tisch eine Flasche mit eine Flasche. Und eine aufgeschlagene Bibel bei Markus 16 hier. Wenn Sie etwas Tödliches trinken und Sie sagen, guck mal hier, das probieren wir jetzt mal aus. Und da sagt der Christ, nee, ich möchte Gott nicht versuchen. Möchte ich nicht. Und dann sagen die, okay, wenn du es nicht trinkst, wirst du erschossen. Das Ergebnis ist irgendwie das Gleiche. Und dann fragt er sie, ob er noch beten kann. Und das wird ihm gewährt. Und dann betet er laut, er betet für sich selber. Er betet für seine Familie, seine vielen Kinder. Er betet für die zwei Polizisten und den Arzt, der noch da ist. Und ein Hund ist auch noch da. Dem haben sie vorher diese ein paar Tropfen gegeben. Der ist elendig in wenigen Sekunden eingegangen, um zu beweisen, dass das Gift ist. Und dann passiert nichts. Der trinkt ein ganzes Glas Gift und es passiert nichts. Und der Arzt kommt zum Glauben, wird gefangen genommen und er darf nach Hause gehen. Also das ist Wahrheit hier, das stimmt. Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus ist imstande, seine Leute auch in solchen Situationen wirklich zu bewahren. Ein fünftes Zeichen und dann komme ich langsam zum Ende, gebe ich ein bisschen Gas noch. Das segnende Gebet für Kranke. Also wir haben hier im April ja das Thema Krankheit gehabt. Und ich habe persönlich, konnte ich miterleben, wie Menschen eine Heilung erlebt haben. Manche, für die wir gebetet haben, haben keine Heilung erlebt. Wir können damit auch leben. Heilung ist manchmal auch ein Prozess. Und warum Gott manche Krankheiten nicht heilt, keine Ahnung. Aber er weiß das. Und da sitzt eine Frau in einem Erholungsheim. Sie macht eine Reha. Und sie sitzt mit einem Professor und anderen Leuten am Tisch und es entwickelt sich ein Gespräch. Und die gläubige Frau sagt, ich bin durch Gebet, durch Krankengebet zum Glauben gekommen. Und dann fragt der Professor, wie ist denn das möglich? Wodurch sind Sie denn gesund geworden? Ja, aufgrund der Verheißung hier in Markus 16. Da hat mir jemand die Hände aufgelegt, für mich gebetet. Da habe ich wirklich eine Heilung erlebt. Der Professor runzelt ein bisschen die Stirn und sagt, aber liebe Frau, wissen Sie denn nicht, dass diese Stelle zum unechten Markusschluss gehört? Da gibt es so einen Einschub in der Theologie, gibt es halt auch die Auffassung, dass in manchen Handschriften diese letzten Verse nicht so mit aufgenommen worden sind, weil man wollte nicht mit Vers 13 aufhören, wo steht, und sie gingen auch hin und verkündigten es den anderen und auch denen glaubten sie nicht. Und man wollte nicht Markus so zu Ende gehen lassen. Und die Frau, plötzlich wurde die ganz fröhlich und sagt, also wenn Gott an den unechten Stellen schon so wirken kann, wie denn erst an den echten? Okay. Und der Herr ging mit ihnen und wirkte mit ihnen mit den mitfolgenden Zeichen. Und jetzt möchte ich noch einen kleinen Streifzug machen durch die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und es kam aber Furcht über alle Seelen. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das wäre doch was, wenn so in Bünde eine Ehrfurcht passiert über die Freie Evangelische Gemeinde Bünde. Weil Gott so mächtig wirkt. Oder da, wo wir herkommen. Oder Apostelgeschichte 3. Wo Petrus und Johannes diesen Gelähmten, von Mutterleib angelähmten, der da im Tempel sitzt und bettelt, treffen. Und wo er wohl irgendwie einen inneren, eine Sicht hatte, hier kann jemand Glauben aufbauen. Und deswegen sagt er, sieh uns an, sieh mich an. Und vielleicht konnte man im Gesicht von Petrus Glauben entdecken. Und er ist dann übergesprungen. Dann sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber ich kann dich mit im Namen Jesu auf die Beine stellen. Hier ist meine Hand, willst du ergreifen? Er greift zu und er wird auf die Beine gestellt. Und dann jubelt er und dann hüpft er im Tempel rum und tanzt im Tempel, im Haus des Herrn. Und von Mutterleib an, also ich habe ein paar Ärzte in Fulda und ein ehrlicher Arzt, der sagt mir, die Ärzte wissen ungefähr 10% von dem, was zu erforschen ist. Und sie sind dankbar auch über Heilungen, die an ärztlicher Kunst vorbei passieren. Das ist doch nicht so, dass da, wo die Diagnose unmöglich ist, also vom Mutterleib an gelähmt, dass man sagt, okay, dann ist das halt so. Stell dich auf die Beine und er hüpft rum. Also wir haben ein ganz starkes Erlebnis auch erlebt, das kann ich jetzt aber nicht erzählen, das wird zu weit führen. Aber die Frau war aufgegeben von Ärzten und ich bin dahin in die Intensivstation und 10% Überlebenschance. Und die leitet heute den Gebetskreis in der FEG Fulda. Keine Chance. Hat noch nie jemand überlebt im Klinikum Fulda, was sie da hatte. Oder Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und die können es einfach nicht lassen. Und dann kriegen sie ein paar Schläge und die Gemeinde betet. Und dann beten die auch immer so, strecke deine Hand aus und das Zeichen und Wunder geschehen. Und die Stätte hat sich bewegt. Also es geht so durch die Apostelgeschichte. Das geht so Schritt für Schritt, Schlag für Schlag. Erweckung in Samarien oder auch diese Geschichte, da geht der Petrus vorbei. Das wäre doch ein Ding, wenn Werner Röhle irgendwo vorbeigeht, der Schatten fällt auf den Kranken und der wird gesund. Also ich sehne mich danach. Wirklich. Das ist Urchristentum. Und ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen, aber in Römer, da steht da 15, 14 bis 21, da beschreibt Paulus zusammenfassend, wie er seinen Dienst verstanden hat. Im Wort, im Werk und in der Kraft von Zeichen und Wundern. So hat er missioniert. Und wenn man die Apostelgeschichte zu Ende liest, dann fällt auf, in Apostelgeschichte 21, 20, als sie das hörten, lobten sie Gott, als Paulus so in Jerusalem ist und sagt, wie viele tausend Juden gläubig geworden sind. Und da steht im Griechischen Myrias und das bedeutet Zehntausende. Also sind durch seinen Dienst, durch Wort, durch Werk und durch Zeichen und Wunder zum Glauben gekommen. Und wir, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ein Pastor hält eine Bibelwoche über die Apostelgeschichte und er bittet seine Zuhörer, Apostelgeschichte 29 aufzuschlagen. Macht das doch mal gerade. Es gibt nur 28 Kapitel. Und er sagt, wir sind Kapitel 29. Wir sind die Fortsetzung der Kirchengeschichte. Was sollen wir jetzt tun? Also, wir sollen einfach mal wirklich akzeptieren, die geistliche Tatsache akzeptieren, dass seit der Geistausgießung an Pfingsten vor 2000 Jahren Jesus seine Jünger mit allem versorgt hat, was sie brauchen. Das sollen wir einfach erstmal akzeptieren. Johannes der Täufer hat gesagt, kommt jemand, der wird euch mit Heiligen Geist taufen. Was heißt denn taufen? Taufen heißt eingetaucht werden, plitschenass werden, durchtränkt werden, völlig eingeschlossen und umgeben werden vom Taufwasser. Und das übertragen auf den Heiligen Geist. Wir sollen von außen, von allen Seiten umgibst du mich. Und du sollst durchtränkt werden, du sollst plitschenass werden, du sollst wirklich versenkt werden von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Das an Pfingsten passiert. Baptizo, dieses griechische Wort für Taufe, stammt aus der Piratensprache des Mittelmeers und bedeutet ein Schiff versenken. Wir sollen versenkt werden in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das haben die Christen dort erlebt an Pfingsten. Das ist ein Bild. Und das zweite, sie wurden alle erfüllt von innen her. Wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Und jetzt stehen wir ganz dicht dran bei Matthäus 12,34. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Und dann kam das Sprachengewitter raus. Und unsere Sprache verrät uns, ihr Lieben. Was ist da drinne? Wir dürfen immer wieder neu tanken. Wir dürfen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und ich neige von meinem Temperament her auch mehr dazu. Das Glas ist schon wieder halb leer. Also, aber unsere Sprache verrät uns. Und wir sollen immer wieder erfüllt werden vom Heiligen Geist. Die Volksbibel der Jesus-Freaks übersetzt Epheser 5,18. Wir sollen immer wieder abgefüllt werden vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung wirklich so möglich ist, aber man kann sich's merken. Und genau das, vielleicht machst du mal die nächste Folie, hat Jesus ja seinen Jüngern verheißen, Pfingsten. Und da steht ja, ihr könnt es ja lesen, ne? Von hier hinten ist ein bisschen schwierig. Aber da sagt er ja, wie das geht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur ein paar Tropfen, machst du mal weiter, sondern Ströme. Und nicht nur ein Strom, sondern Ströme sollen fließen. Und das passiert an Pfingsten. Und vielleicht geht es deswegen manchmal so schwer von der Stelle mit dem Thema Evangelisation, weil wir zu wenig Heiligen Geist getankt haben, zu wenig getrunken haben. Trinke Heiligen Geist. Und Jesus sagt hier, wie das geht. Mach's mal weiter wieder. Wer Durst hat, wer seinen Mangel erkennt oder verspürt an dieser Stelle, der komme zu mir, der wende sich im Gebet an Jesus und trinke. Und er greift im Glauben diese Zusage. Seit Pfingsten warten nicht wir mehr auf den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist wartet dauernd auf uns. Ja, der ist ja schon lange da in dieser Welt. Und er wartet auf uns. Es gibt so ein Sprichwort, man kann ein Pferd zwar zum Wasser führen, aber trinken muss es schon selber. Das ist Action. Das ist eine Anspruchnahme dessen, was wir haben. Lebe in dem, was dir schon längst gehört. Das möchte Jesus hier sagen. Geh nach Hause und sei das, wozu Gott dich berufen hat. Wir sind wie Jesus dazu berufen, genauso zu arbeiten wie die Apostel. Und wirklich damit zu rechnen, dass auch die Power und die Zeichen und Wunder passieren. Geh nach Hause und sei einfach das, wozu Gott dich berufen hat. Sei ein Jünger Jesu. Ein Jünger ist ein Azubi, ein Lehrling. Wir machen jetzt seit 3 Monaten so eine Jüngerwerkstatt in Fulda. Ganz interessant. So ganz altmodisch mit auswendig lernen von Bibelversen. Was wir auswendig lernen, können wir inwendig besitzen. Und so richtig volle Kanne, Matthäus-Evangelium, macht richtig Spaß und wir legen uns Rechenschaft darüber ab, wie wir versagt haben, was uns gelungen ist in der letzten Woche. Hört sich ein bisschen krampfig und gesetzlich an, ist aber richtig evangelisch. Ist richtig verbindlich, richtig schön. Ja, geh nach Hause und sei, wer du bist. Sei ein Azubi, ein Lehrling nimmt Aufträge entgegen und macht sie einfach. Also Power-Evangelisation ist was ganz Einfaches, in Anführungsstrichelchen. Gott gibt Impulse und wir handeln danach. Das ist ganz einfach. Und sind wir bereit, Menschenfurcht loszuwerden, aus dem Boot zu gehen? Sind wir Bootshocker oder Wasserläufer? Um mit John Ortberg mal zu reden. Ich schließe mit einer Geschichte, die John Wimber mal erlebt hat. Und dann bin ich jetzt wirklich fertig. Also John Wimber hat einen Dienst. John Wimber ist ja dieser Gründer gewesen von dieser Weinberg, von der Vineyard-Bewegung. Er lebt, ist ja auch schon bei Jesus. Und zwischen 2 Diensten in Chicago und New York nimmt er Platz im Flugzeug, um sich auszuruhen und zu entspannen. Und es kam etwas anders. Er guckte sich ein wenig im Flugzeug um und sein Blick blieb bei einem Mann hängen, wahrscheinlich Geschäftsmann, von seinem Äußeren zu urteilen. Er guckt sein Gesicht an und sieht auf dem Gesicht das Wort Ehebruch. Er reibt sich die Augen, es geht nicht weg. Er sieht Ehebruch. Der Mann, der so gemustert wird, guckt den John Wimber an, wie der ihn anguckt oder anstarrt. Und fragt, wollen Sie was von mir? Und dann fragt John Wimber so quer so, sagt Ihnen der Name Jane etwas? Da wird der Mann aschfahl und sagt, wir müssen reden. Und es gab eine Cocktailbar im Jumbo Jet, eine Etage höher. Und dann sind die beiden da hoch. Tolle Aussichten für einen entspannten Flug. Gott hat John Wimber gesagt, der Mann, sag bitte dem Mann, er lebt im Ehebruch und wenn er davon nicht lässt, dann werde ich ihn zu mir holen. Dann wird er sterben. Tolle Entspannung, oder? So, aber er gehorcht, der John Wimber, und er macht das dann, er konfrontiert ihn damit und dann gehen die hoch und Sie kennen mich gar nicht. Wer hat Ihnen den Namen von Jane gesagt? Gott hat mir das gesagt. Gott? Gott hat ihm Jane gesagt? Ja, Gott. Und ich soll Ihnen auch sagen, wenn Sie nicht von Ihrem Ehebruch lassen, dann werde ich Sie holen. Okay. Also das ist so spannende Sache. Und dann sagt der Mann, das ist total... Finde ich, das sind die wichtigen Fragen. Was soll ich tun? So haben die Menschen gefragt, als Petrus am Pfingsten gepredigt hat. Was sollen wir jetzt tun? Und dann erzählt ihm John Wimber die Gnade und wie man schuldlos werden kann. Und dann bekehrt er sich. Und er freut sich, dass Gott ihm vergeben hat. Und seine Frau sitzt neben ihm im Flugzeug, deswegen Cocktailbar eine Etage höher. Und dann sagt, was soll ich denn jetzt mit meiner Frau machen? Ja, sagen Sie ihr die Wahrheit über den Ehebruch, beichten Sie das. Und dann gehen sie wieder runter und dann beobachtet John Wimber, wie die sich da ganz aufgeregt unterhalten und wie diese Frau mit aufgerissenen Augen so, also wirklich hin und her, und dann guckt sie John Wimber an und ihren Mann wieder. Und bevor das Flugzeug landet, hat der Mann seine Frau zum Glauben geführt. Die bekehrt sich auch, die vergeben sich, die starten einen Neuanfang. Und dann bleibt wenig Zeit, als das Flugzeug gelandet war. Und Ja, dann gibt John Wimber ihnen ihre Bibel, seine Bibel, und dann gehen sie auseinander. Evangelisation, wie wir uns das wünschen. Amen.